Und Jesus, ich bitte dich jetzt einfach, dass du mir hilfst, ja, dass deine Worte, dass sie verständlich rüberkommen. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist. Amen. Also, erkennt mich hier schon ein bisschen. Ich bin ein Praktiker, kein Theoretiker. Und diesmal hat mich so etwas bewegt. Was mich freut, ist immer die Gleichnisse. Mit den Gleichnissen, die Jesus erzählt, lernen wir unseren Vater kennen. Wie er ist, wie er denkt, wie er handelt. Und ja, das liebe ich. Und dieses Mal, die Brille noch holen. Was mich inspiriert hat, war die Richtschnur. Und es steht im Jesaja 28, 17. Tom, kannst du einblenden? Und ich werde das Recht zur Richtschnur machen und die Gerechtigkeit zur Waage. Also wir gehen heute jetzt nicht aufs Ackerfeld, sondern auf den Bau. Ich denke, das ist vielleicht die Überschrift. Heißt ja, wir sind Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Und heute gehen wir auf den Bau. Es ist unterschiedlich, es ist interessant. Es heißt, in allen Übersetzungen geht die Richtschnur, ist das Recht. Und die Gerechtigkeit, da hat jeder etwas anders. Da heißt die Gerechtigkeit zur Waage, der andere heißt Gerechtigkeit zum Gewicht oder Gerechtigkeit zum Lot. Der Luther sagt Gerechtigkeit zum Gericht. Und dann gibt es noch zum Senkblei. Ich denke, das Lot und das Senkblei, das kennen wir, das brauchen wir auf dem Bau, damit es im Senkel ist. Man sagt als, er kennt vielleicht den Spruch, alles im Lot. Ja, da heißt es, alles in Ordnung, alles im Lot auf dem Boot. Ja. Oder den muss man mal wieder in den Senkel stellen. Das sagt man als jemand, wenn jemand nicht so geradlinig ist. Ja, ist interessant, ne? Aber es gibt für jeden auch einen Vers dazu. Und da heißt Jesaja 1, Vers 27, also das ist nicht nur der einzige Vers. Ich glaube, das habe ich da auch. Hast du das auch, Tom? Zion wird durch Recht erlöst werden und ihre Wiederkehrende durch Gerechtigkeit. Und Hoffnung für alle, ja, Gott wird Zion erlösen und dort das Recht wiederherstellen. Und er wird allen die Schuld vergeben, die zu ihm zurückkehren. Das ist doch etwas Schönes, nicht? Dass er uns allen die Schuld vergeben wird, die Bedingung, die zu ihm zurückkehren. Dann der Psalm 111, Vers 7. Kann sein, Tom, dass ich dir nicht alle angegeben habe. Ich lese einfach noch vor. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Das ist auf der Schlachter. Alle seine Verordnungen sind unwandelbar. Und dann Sprüche 29, Vers 4. Ein König, der für Recht sorgt, gibt seinem Land Bestand. Wer nur Steuern erpresst, zerstört es. Ich denke, da muss ich nichts dazu sagen. Da kann jeder sich selber ein Bild machen, in was für einer Zeit wir leben. Und Jesaja 41, Vers 1 bis 9, Bibel heute habe ich das. Das ist mein Diener. Er selbst verklimmt nicht und knickt nicht ein, bis er auf Erden das Recht durchgesetzt hat. Also das ist eine Vorhersagung und das ist Gott wichtig. Und dann fiel mir der Hiob ein. Der Hiob war ja ein Mensch, tadellos, er war der Beste zu seiner Zeit. Und obwohl ja, er so gut war. Ich lese jetzt mal vor, was Hiob sagte. Hiob sagte, siehe, ich bin zum Rechtsstreit gerüstet. Ich weiß, dass ich Recht behalten werde. Wer ist der, mit mir rechten könnte? Dann wollte ich schweigen und verscheiden. Also der hat ganz geschwollen geredet, nicht? Also er ist so gereizt zum Sterben. Und in Hiob 40 heißt dann, will der Tadler mit dem Allmächtigen hadern. Wer Gott zurechtweisen will, der antworte mir. Willst du mein Rechtsurteil zunichte machen, mich schuldig sprechen, damit du gerecht seist? Und dann im Hiob 42, da kommen die Hiobs Demütigung. Ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Ich will dich fragen und du belehre mich. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Und wisst ihr, ich glaube, diesen Punkt müssen wir alle durchmachen. Wir müssen erkennen, Gott hat Recht. Wir kämpfen oft ums Recht. Ich will Recht haben. Das fängt im Kindergarten schon an. Jeder will das letzte Wort haben und will Recht haben. Und Gott hat Recht. Er hat das Recht gegründet. Dann habe ich hingeschrieben, Prioritäten, hat Daniel auch vor kurzem gepredigt. Gott ist der Schöpfer und wir sind Geschöpfe. Und ich denke, wir alle glauben, dass Gott der Schöpfer ist und dass wir Geschöpfe sind. Und was der Schöpfer herstellt, ist eigentlich sein Eigentum. Das ist immer der Eigentümer, der etwas herstellt. Er hat Adam aus der Erde geformt und die Eva, die hat er aus einer Rippe von Adam genommen. Und uns heißt es, er hat uns in Mutterleib geformt, sagt der David im Psalm 139, 13. Und beim Johannes heißt es, auf Johannes kam schon der Geist im Mutterleib. Psalm 8, Vers 4, von Luther. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Schmuck hast du ihn gekrönt. Aber er ist der König der Könige. Also es ist wichtig, es heißt wenig niedriger, aber es heißt niedriger. Und das ist sehr wichtig. Und das war ja das Erste, was Satan zerstört hat bei Adam und Eva. Er hat gesagt, ihr werdet sein wie Gott. Dann gehen wir jetzt mal an den Bau so langsam. Wer ist der Baumeister? Der Hebräer 11, Vers 10. Abraham ist der Vater unseres Glaubens. Da heißt denn, er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Gott ist der Schöpfer, wir sind Geschöpfe und Gott ist der Baumeister. Der Paulus erklärt zwar auch mal noch, dass er Baumeister ist. Gebaut wird auf den Fels. Da heißt im 1. Samuel 2, Vers 2, es ist kein Fels wie unser Gott. Und im 2. Samuel 22, 2, da sagt der David, Jahwe, mein Fels, mein Schutz und Retter. Und im 1. Korinther 3, 11, da heißt, niemand kann ein anderes Fundament legen. Und dann geht es ja, das Fundament. Das steht in Lukas 6, 47 bis 48. Wer meine Worte hört und tut, was ich sage, der gleicht einem Mann, der sein Haus baut, und so tief ausschachtet, dass das Fundament auf Felsengrund legen kann. Es ist interessant, Jesus sagt hier, der Mann, der sein Haus ausschachtet und bis auf den Fels geht, das ist der Mann, der die Rede hört und tut. Und der noch hört und nicht tut, der gleicht dem, der es auf die Erde setzt. Und wenn, ihr wisst selber, wenn man was auf die Erde setzt, es kommt ein Unwetter, dann spült es weg. Das war, ich habe zuerst das von Paulus gelegt, der sagt, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Dann habe ich gedacht, eigentlich ist er geklärt. Das ist das Fundament, aber wenn man das hört, was Jesus sagt, dann kommt es darauf an, was du tust, nicht nur, was du hörst. Dann gehen wir mal noch ins Neue Testament. 1. Petrus 2, Vers 6. Seht her, ich lege in Zion einen ausgesuchten, kostbaren Eckstein. Wer auf ihn baut, ihm vertraut, wird nie beschämt. Dieser Stein ist der erste Stein am Anfang der Mauer, der da gesetzt wird, ist der Eckstein, und am anderen Ende kommt da nochmal hin, wie leicht das Anfang und das Ende, das A und das O. Dann heißt in 1. Petrus 2, 5, lasst euch als lebendige Steine aufbauen. Also der Eckstein ist der erste Stein in der Mauer, und an ihm wird die Richtschnur befestigt und am anderen Ende auch. Er ist der Schlussstein. Ich weiß nicht, wer schon mal gebaut hat oder schon mal dem Maurer zugeschaut hat. Ja, und da wird eine Schnur gespannt vom ersten Stein zum nächsten, und die Schnur muss einen kleinen Abstand haben. Wenn du einen Stein an die Schnur setzt, wenn das nur ein halber Millimeter ist, dann kriegst du eine krumme Mauer. Also da muss immer ein kleiner Abstand sein. Und das ist für mich auch der kleine Abstand, wenig niedriger. Also du bist immer untergeordnet. Man kann auch sagen, dieser Abstand ist auch die Ehrfurcht vor Gott. Und die Gerechtigkeit zum Lot oder Sengblei. Es ist praktisch die Richtschnur. Ich denke, ihr kennt ja, was ein Sengblei ist. Das ist ein Metallstück mit Spitzen dran und eine Schnur. Und das Gewicht, da kann man das, damit es im Wasser steht. Und die Steine werden behauen. Und es kommt jeder an seinen Platz. Der Mörtel, der die Steine füllt, ja, er füllt die Lücken aus. Oder der Zement oder PM ist die Liebe. 1. Petrus 4, Vers 8. Hört nicht auf, euch gegenseitig zu lieben, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Sie stopft praktisch die Löcher aus. Wenn du den Zement im Mörtel vergessen hast, fällt die Mauer beim nächsten Sturm oder Wind um. Ja, gehen wir mal an die Gerechtigkeit. Interessant ist, ja, die Gerechtigkeit zur Waage und die Gerechtigkeit zum Gewicht. Schon interessant ist eigentlich die Waage oder das Gewicht. Ich muss an den Daniel denken. Er hat gesagt, ihr kennt den Spruch an der Wand, wo der Daniel dann gedeutet hat, und heißt gewogen und zu leicht empfunden. Also die richtige Gerechtigkeit hat Gewicht. Und dann der Luther, der sagt, die Gerechtigkeit zum Gericht. Das steht in Römer 1, 18 bis 25. Oder Römer 1, 25. Da geht es darum, sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit Lügen. Sie beteten die Geschöpfe an und verehrten sie anstelle des Schöpfers, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen, heißt. Also die Gerechtigkeit rettet vor Zorn Gottes. Beispiel Lot. Lot wurde gerettet, weil er ein Gerechter war. Und seine Frau, habe ich einfach ein Fragezeichen hingemacht. Was ich weiß, ist, sie war nicht gehorsam. Der Lot hatte alles verloren praktisch. Da fällt mir auch die Stelle ein, wo es heißt, wenn du auf das Fundament, es kommt darauf an, was du auf das Fundament baust. Du kannst Holz oder irgendwas Mögliches, Stroh, da kannst du alles Mögliche drauf bauen. Und es zeigt sich dann, wenn es durch Feuer geht. Und wenn wir dann Lot, was er erlebt hat, betrachten, dann ist er durchs Feuer gegangen. Und er hat alles verloren. Aber da heißt, du gehst durchs Feuer, aber dein Leben hast du noch errettet. Dann Psalm 89, Vers 5. Gerechtigkeit und Recht sind deine Thronestütze. Und Gnade und Treue treten vor dein Angesicht. Also das, die Gerechtigkeit und Recht sind des Thrones Stütze. Und die Gnade und Treue, das sind die, die unter der Gnade leben und treu sind, die treten vor sein Angesicht. 2. Thessalonicher 2, 11 und 12. Darum wird Gott ihnen eine wirksame Kraft der Verführung senden, so dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben. Noch Micha 6, 8. Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, als Recht zu üben, Güte zu lieben und demütig sein vor deinem Gott. Jetzt gehen wir mal zu unseren Fehlern. Ich bin als immer froh, was ich möchte nicht nur Gericht, sondern ich möchte natürlich uns auch Hoffnung machen, was hat Gott für uns getan, was haben wir für Möglichkeiten, wenn wir Fehler gemacht haben. In der Landwirtschaft, da haben wir, wenn ich Murks gemacht habe oder die Vögel haben die Saat gefressen oder was, dann haben wir den Pflug, da heißt, pflügt nochmal ein neues und sät nicht unter die Dornen. Und auf dem Bau, da haben wir nicht den Pflug, sondern da haben wir den Buschhammer. Mhm. Ja, jetzt, wo steht der Buschhammer? Das hat es damals noch nicht gegeben. Aber das steht in Matthäus 16, 24. Das ist für mich eine interessante und eine wichtige Stelle. Da heißt, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selber verleugnen und täglich sein Kreuz aufnehmen und mir nachfolgen. Und da heißt, sage ich ja, du darfst dein Ich nicht schonen. Wenn in deinem Mörtel der Zimt vergessen wurde, die Liebe, dann wird die Mauer nicht belastbar sein, abreißen. Es zählt bei Gott nur der Glaube, der durch die Liebe tätig wird. Auf dein Wort hat der Daniel gepredigt, Rema, auf dein Wort hin. Und das Musterbeispiel, das uns Jesus gibt, wie er die Gemeinde baut, ist der Petrus. Was hat der Petrus getan? Der Petrus wurde getadelt, weiche hinter mich, Satanas. Und Jesus hat ihm genau gesagt, warum. Du sagst das, was menschlich ist, aber ich denke anders. Du willst mich von dem Plan abhalten, den der Vater für mich hat. Das ist, wenn wir auf der fleischlichen Ebene sind. Und das müssen wir aushalten, dass wenn uns das gesagt wird, weil Gott will uns verändern. Das heißt, wisst ihr, wenn wir verführt werden oder getäuscht werden, dann läuft es immer über die Lust, über die Begierde, über unser Fleisch. Und unsere neue Geburt, wir sind im Geist, leben im Geist und nicht im Fleisch. Und deshalb ist es wichtig, dass wir lernen, auch wieder aus dem Fleisch herauszugehen in den Geist. Und was hat Petrus gemacht mit Jesus? Er hat gesagt, ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen, ins Gefängnis oder auch in den Tod. Und was hat er gemacht? Er hat ihn dreimal verleugnet. Ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, was du redest. Und genau so wie er mit Jesus umgegangen ist, so sollen wir mit unserem Ich umgehen. Wir sollen sagen, das Ich lebe im Geist. Ich habe zwar dem Teufel Raum und Recht gegeben, aber ich sage mich los, ich habe mit dir nichts zu tun, ich gehe in den Geist. Das ist sehr wichtig. Und wenn wir das machen, dann enttäuschen wir den Satan, so wie Petrus Gott enttäuscht hat oder Jesus enttäuscht hat. Ja, ich lese gerade noch vor, Matthäus 16, 23, weg mit dir, Satan. Du willst mich hindern, meinen Auftrag zu erfüllen. Was du sagst, ist menschlich gedacht, aber Gottes Gedanken sind anders. Ja, ich war jetzt schneller wie mein Zettel. Ich lese gerade nochmal vor, Lukas 22, 33 sagt Petrus, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis, sogar in den Tod zu gehen. Und dann Petrus widersprach, als er ihn verleugnete, das ist unmöglich, ich kenne ihn überhaupt nicht. Zweite Mal, ausgeschlossen, ich doch nicht, ich weiß nicht, was ihr redet. Und er redet daran. Was Petrus mit Jesus getan hat, sollen wir mit unserem Ich tun. Satan greift uns im Fleisch an. Er kennt unsere Begierden, Wohlstand, Macht, Ehre, Sex. Solange es für uns Gnade gibt, können wir das Fleisch verleugnen und zurück in den Geist gehen durch Buße. Du kannst in den Geist gehen durch Buße. Du kannst die Versprechen, die du dem Feind gegeben hast, Jesus bringen und zurück in den Geist gehen, ins Reich Gottes, nicht ins Reich von dieser Welt. Wie lernen wir im Geist zu wandeln? Ja, jetzt erkläre ich gerade mal, wie ich das gehandhabt habe. Wie ich, wenn ich an den Briefkasten gehe und ich mache auf, dann ist das Erste, was ich schaue, ist an mich adressiert. Das Zweite, was ich mache, ist, ich schaue auf den Absender. Wenn ich den Absender kenne, es heißt, aus der Wahrheit kann keine Lüge kommen. Wenn du den Absender kennst, dann kannst du dir sicher sein, es ist wahr. Wenn du den Absender nicht kennst oder du hast ein Fragezeichen, dann musst du einfach geduldig sein und du musst die Wahrheit suchen. Wenn du es nicht gleich weißt, dann gibt es Früchte von diesen Dingen und dann kannst du dich, wenn du dich falsch entschieden hattest, oder kannst du dich korrigieren, kannst du das machen, was wir jetzt gerade durchgemacht haben. Ich entscheide mich immer für die Wahrheit. Und die Wahrheit, wir sollen sie lieben. Es gibt, wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Jesus ist, der Vater ist die Liebe. Und der Vater ist auch der Vater der Wahrheit. Wenn Jesus die Wahrheit ist, er ist der Einzige, es ist der einzige Weg, der zum Vater führt. Und deshalb ist auch er die Wahrheit, weil es gibt nichts anderes. Daniel hat gesagt, sein Name ist über alle Namen. Eigentlich bin ich jetzt durch. Ja, man könnte da viel noch so viel sagen, aber ja, ich möchte einfach am Schluss noch beten und dann gehen wir noch zum Abendmahl. Ja, Vater, lerne du uns zu unterscheiden, was aus deinem Mund kommt und was uns oder dem Fleisch Satan kommt. Du bist unser Auftraggeber. Auf dein Wort hin, ja, wollen wir einfach handeln. Ja. Und jetzt kommt mir noch ein Satz ein, das sage ich jetzt noch hinterher. Wisst ihr, was Jesus ist ja immer unser Vorbild. Was ich bei Jesus gelernt habe, als er in der Wüste war, versucht wurde, da sollte er aus Steine Brot machen. Und dann sagt er, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und dann, als er dann das hinter sich hatte, kam sie auf die Hochzeit. Und dann sagt die Mutter zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Und dann geht er sie ganz forsch an und sagt, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Also nicht höflich. Und dann sagt sie zu den Dienern, was er sagt, das tut. Und wisst ihr, da ist mir aufgefallen, wenn das Fleisch, du kannst lernen zu unterscheiden, was wird angesprochen. Wird das Fleisch angesprochen oder kommt etwas vom Geist? Wenn das Fleisch angesprochen ist, dann lassen den Kopf hängen oder werden böse. Genauso als Jesus zu der Frau sagt, es ist nicht richtig, dass man das Brot den Kindern wegnehme und werf es vor die Hunde. Dann sagt die Frau, aber die Hunde fressen die Brosamen. Und dann wusste Jesus genau, wo kommt es her. An diesen Dingen können wir feststellen, wird jetzt mein Fleisch beleidigt oder bekomme ich was vom Geist? Und das sollen wir einfach lernen zu unterscheiden, was ist geistlich und was ist fleischlich. Und wenn wir in der Liebe bleiben, dann ist auch gut mit uns, da brauchen wir uns nicht fürchten. Amen.
Vielen Dank, Hans. Wir wollen zusammen noch Abendmahl feiern. Magst du dein Tablet noch nehmen? Und ich lese aus dem Markus 14 und ich fange ab Vers 12 an und mache dann hier weiter. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem Tag, an dem man das Passahlamm schlachtet, fragten die Jünger Jesu, wo sollen wir das Passahmahl für dich vorbereiten? Er gab zwei von ihnen den Auftrag, geht in die Stadt, dort werdet ihr einem Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt, folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht und sagt dort zu dem Hausherrn, der Meister lässt fragen, wo ist der Raum für mich, in dem ich mit meinen Jüngern das Passahmahl feiern kann. Er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit Silzpolstern ausgestattet und für das Festmahl hergerichtet ist. Bereitet dort das Passa für uns vor. Ich lese weiter ab Vers 22. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Er sagte zu ihnen, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Ich sage euch, ich werde nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein trinken werde im Reich Gottes. Soweit die Stelle.